Sportsman. Sportsman. Sportsman.
Herein spaziert, liebe Sportsfrauen und Sportsmänner. Wir sind wieder da, eure Spielersitzung. Mit dem Timo, dem Thorsten und mir, dem Karl, einen wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Tag, wann immer ihr uns auch hören mögt. We're back mit Episode 187. Natürlich steht diese Folge heute unter dem Stern von Jan Ulrich. Ja. Die Dokumentation kommt morgen raus, heute ist der 27.11., 28.11., die große Amazon Prime-Doku, auf die wir natürlich hier extrem hinfiebern. Manche mehr, manche weniger. Aber wir haben natürlich ein paar schöne Kategorien dabei. Wir küren die Sportsmänner und Schwachmänner aus dieser Zeit, schwelgen in Erinnerung, sprechen natürlich aber auch über das, was in den Medien gerade passiert. Ulle, überall, Ulle ist omnipräsent. Wir sprechen über seine Rauchgewohnheiten und ob Timo da vielleicht rankommt, ne, irgendwann noch in seinem Leben. Aber natürlich auch ein kleiner Schwenker hin noch zum Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Österreich. Das müssen wir natürlich hier nochmal kurz behandeln, weil wir haben natürlich auch ein paar Zuschriften bekommen zu unserer letzten Folge und haben ja auch einen Ausblick gegeben. Da sind wir leider nicht ganz angekommen. Herr Rangnick hat uns ein bisschen hängen lassen. Aber es gibt natürlich da einige Sachen nochmal aufzuarbeiten. Timo, wir haben das auch schon persönlich schon mal ein bisschen gemacht. Aber da kann man natürlich jetzt nochmal schön aufgreifen. Jungs, Folge 187 habt ihr... Gibt es bei euch eine Widmung? Ist irgendwas in der Richtung unterwegs heute?
187, ja. Das war doch hier Snoop und Co. Ice Cube, glaube ich.
187 ist bestimmt aus dem Polizeicode
gewesen. Ja, genau. Für Murder, glaube ich.
Murder. Das ist die 187 Straßenbande.
Ja, stimmt. Die 187. Ja. Jesus Bones,
aber Raf Camora. Nee, 187 war das nicht. Das war dann mit Warren G und
stimmt,
Snoop. Wie ja, hießen stimmt. die denn nochmal? Die haben so ein mega geiles Album gemacht.
Oh.
Da waren so Kanye-Beats und sowas drauf. Aber völlig 3-1-12 hießen die, glaube ich, oder?
Ja.
Kommt ganz durcheinander.
Das kommt ganz durcheinander mit den ganzen Postleitzahlen. Natürlich nur noch getoppt von der Gießener Kombo 35398. Wir schlagen so lang drauf die Legger, bis die Knorre kracht. Holzpalast, Shoutout an der Stelle, Shoutout. Jungs, ich komme immer nicht drauf von der letzten Folge, dass Jens Jeremies im WM-Finale der Ersatz für Michael Ballack war. Aber wir müssen natürlich auch über Führungsrollen sprechen in der Nationalmannschaft. Ja, das letzte, habt ihr es gesehen denn? Also diesmal, ich hab mir komplett mal wieder ein Spiel der Fußballnationalmannschaft angeschaut. Und die Frage, die ich mir immer noch stelle, habe ich es mir angeschaut? Aufgrund der Schadenfreude, mein Schwiegervater, dein Vater Timo, sagt zu mir, hat nach 20 Minuten ausgemacht, weil er es nicht ertragen hat. Ich kann das mittlerweile irgendwie zu gut ertragen, wenn das nicht läuft. Mhm. Wie ging es dir so? Mhm.
Ja, also, ich war schon sauer irgendwie. Also, ich habe es mir auch 90 Minuten angeguckt und also mit dem Höhepunkt nachher, dass ich habe es dann, glaube ich, auch geschrieben in die Gruppe, dass immer gesagt wird, die Deutschen hätten keine guten Boxer mehr. Doch, es gibt noch gute Boxer, die allerdings im Fußball zu finden sind.
Leroy
Sané. Für mich auch. Ein Kumpel von mir hat gesagt, musst du nominieren als Schwachmann der Woche? Habe ich gesagt, nee, nominiere ich als Boxer der Woche. Also von mir nominiert Leroy Sané als Boxer der Woche. sehr enttäuschend, muss man sagen. Also das war schon ein wilder Hühnerhaufen oder wie meine Freundin gesagt hat, ein ganz schöner Dreckshaufen auf dem Platz.
Machen wir es kurz.
Ja.
Machen wir es kurz, der gute alte Dreckshaufen.
Ja.
Aber bei Sané, also ja, gut, rote Karte, Tätigkeit geht gar nicht, hat natürlich auch vorher schon gut draufgekriegt, aber der hat auch in der ersten Halbzeit nur einmal so einen Sprint quer rübergezogen und hat irgendwie mal so ein Zeichen gesetzt, dass einer auch mal wirklich, weißt du, so Kreisliga-Style, aber das hat sonst irgendwie niemand gemacht. Und Günde hat ja ein bisschen gespielt wie Toto so im Käfig. Also schön im Mittelkreis und so 3-Meter-Bälle verteilt. Hast du dich da wiedererkannt?
Absolut. Den würde ich auch von jeder Kritik da rausnehmen. Also, das war schon eine feine Klinge. Aber also ich hatte doch erzählt letztes Mal, dass wir hier schön einen Kochabend hatten, ne? So klischeehaft von der Firma. Mm-hmm. Und ich bin nach Hause gekommen, ordentlich angetüdelt und dachte, schön im Real Life, die zweite Halbzeit. Alter, also selbst mit so ein bisschen was drin, war das ja nicht auszuhalten. Und ja, so nach einer Viertelstunde mit ein bisschen Vorspulen war dann auch der Käse gegessen, also von daher.
Ein bisschen Vorspulen, wenn man schon sagt, ein bisschen Vorspulen.
Also, man hätte man früher mal vorgespult und das ist halt so krass. Ich meine, wirklich USA, Mexiko, da dachte man wirklich, okay, da geht jetzt wieder was. Man war wieder so ein bisschen gehypt. Aber das ist alles verpufft und die spielen ja auch gefühlt erst in 3 Jahren wieder. Und da bleibt jetzt einiges hängen und Nagelsmann auch, also auch was man dann so gehört hat, ja, so diese Ansprache, die er dann nach dem Türkei-Spiel schon gemacht hat und dass die Mannschaft ihn zwar nach wie vor unterstützt, aber auch nicht so ganz hinterherkommt, vor allem beim Training. Also das hat auch so Potenzial, jetzt Richtung nächstes Jahr das absolute Himmelfahrtskommando zu werden. Ist schade, schade.
Ist es aber doch irgendwie auch schon, oder? Also
gefühlt. Ist es absolut. 10 Spiele, 3 Siege dieses Jahr oder so?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, ich kann es ja nicht teilen, aber ich habe tatsächlich noch einen Originalmitschnitt gekriegt der Pressekonferenz von Nagelsmann nach dem Türkei-Spiel. Ja? Also mal so wirklich nur sein offenes Mikro und die Fragen. Und das ist, also ich schicke es euch danach mal zu, ich habe es noch nicht gemacht. Aber ich finde das in so vielen Facetten erwähnenswert. Also erstens klingt er so, als hätte er überhaupt keinen Bock. Als hätte wirklich überhaupt keinen Bock drauf. Und vielleicht auch schon Erkenntnis, was habe ich mir eigentlich angetan? Also, ne, wenn man die Spiele anguckt, vielleicht ging es mir auch so gesagt, ey, da sind so viele gute Spieler dabei, das kriege ich schon hin. Und nach dem Türkei-Spiel wahrscheinlich ist es schon gedämmert, dass er gesagt hat, so, fuck, Alter, das geht gar nicht so leicht. Die verstehen noch gar nicht, was ich will, ja. Und ich glaube, dann so ein Typ wie Nagelsmann, der ist dann auch schon so und denkt, macht das eigentlich mit meinem Marktwert, wenn ich das jetzt verkacke? Kriege ich nochmal einen Job auf dem Bayern-Level? Also weißt du so, der hat, glaube ich, ganz andere Gedankengänge, die da wahrscheinlich gar nicht laufen sollten, aber das ist auch so, der nimmt die Türken überhaupt nicht ernst, die das Spiel ja gewonnen haben. Der sagt so ungefähr, die haben voll Glück gehabt, ja, also voll die Glückstore. Das ist auch schon, das ist so eine Attitude. Ich denke, irgendwie ein bisschen Demut würde, glaube ich, da allen so ein bisschen gut tun. Und ich fand, jetzt mal auf das Spiel kommt, wir haben ja schon über Gunde gesprochen, der ja Kapitän geblieben ist, wo ich ja lange Zeit auch ein Fan von war. Mittlerweile muss ich sagen, ob das der richtige Schritt war, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch nicht, wer das sonst sein könnte. Ne? Also da sticht ja keiner hervor, der jetzt mal sagt, ich ziehe das Ding jetzt mit. Also der Vergleich mit Alaba, ja, als Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft, der jedes Mal den Ball gefordert hat, der überall zu finden war, der Impulse gesetzt hat, der gesagt hat, ich bin hier der Chef und das Ding geht hier über mich, ja. Und da habe ich nur gedacht, da gibt es im ganzen Kader nicht einen Spieler, der das verkörpert bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Also kein verlängerter Arm und auch ja auch so ein bisschen so hausgemacht, dass vielen Spielern so das abgesprochen wurde, ja, und dann auch von den Trainern und immer mal so eine Spitze kam, egal ob es bei Bayern war, schon unter Nagelsmann, so Leuten wie Goretzka oder die sich auch körperlich dafür anbieten würden. Das finde ich auch noch eine Facette, die irgendwie auch wenig beleuchtet wird zurzeit.
Ja, vor allem Mittelfeld, also das ist schon krass, man hat immer das Gefühl, die sind da irgendwie, keine Ahnung, B-Jugend gegen erste Mannschaft zum Teil und das ist so voll die Kopfsache, also du kannst das richtig spüren die ganze Zeit. Und jetzt lief, wir hatten eben kurz drüber gesprochen, es lief ja diese Generation Wembley-Doku auf Amazon und da, natürlich geht es auch darum, dass die Bayern damals 2013 den perfekten Kader hatten, aber sie hatten halt auch den perfekten Trainer und alle schwärmen davon, wie Jupp das hinkriegt, da alle Spieler zusammenzukriegen und so einen richtigen Zug in die Mannschaft und wahrscheinlich ist Nagelsmann der bessere Trainer, aber halt nicht der bessere bessere Personen, so was so Kommunikation angeht für den Posten. Und dieser ganze Hype von der USA-Reise, wie gesagt, ist dahin. Und jetzt immer mehr denke ich so, man hätte da wirklich so einen Tante-Käthe-Verschnitt gebraucht an der Stelle.
Ja, Timo, geht es dir auch so? Also ich habe jetzt neulich auch nochmal, kann ich sehr empfehlen, die ganzen, es gibt so Hefte über die deutsche Nationalmannschaft von Oliver Wurm, heißt der Journalist. Ziemlich, also habe ich hier irgendwie alle rumfliegen. Und ich habe jetzt nochmal die Story gelesen, aber auch über die WM 90, ja. Mhm. Und mit Franz und wie der da schon einfach auch hat, weil er wusste, wie gut seine Spieler sind, auch so freie Hand gelassen und dass die da auch raus durften, etc. Und Kaiser war halt nie der krasse Trainer, aber vielleicht bedarf es auch nicht in der Nationalmannschaft diesen überragenden Trainer, sondern eher der, die halt der den halt so die Basics trainiert, der vielleicht aber auch noch einen guten Co-Trainer einfach bei sich hat und da die Stimmung hochhält. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Und ich hatte sie euch ja auch weitergeleitet, da gab es ja noch vom Freund des Hauses, Olli Fritsch, Zeit-Online-Redakteur, der ja auch gesagt hat, eigentlich kann uns nur noch ein Trainer aus dem Ausland helfen, sowas wie Ancelotti und Van Gaal und Konsorten. Wie schätzt du das ein? Macht's, also das wäre ja wirklich das Allerkrasse, wenn jetzt wirklich Nagelsmann nochmal gehen müsste und hätte es vielleicht dann doch Rudi bleiben müssen.
Ich finde, in der Nationalmannschaft sind irgendwie zwei Sachen wichtig. Eine Sache ist, dass du eine Mannschaft einspielst, gerade auf dem Weg so zum Turnier, ja, in einer Qualifikation, wenn du, ich meine, wir können ja froh sein auch erstmal, dass wir keine Qualifikation spielen mussten, aber sonst so in der Qualifikation ist es ja oft so, dass du irgendwie 5 Spiele gemacht hast und bist schon fast durch und dann kannst du auch ein bisschen was probieren, aber ich finde jetzt gerade so mit, dass die keine Qualifikation spielen mussten und halt jetzt bis zur EM nur noch Freundschaftsspiele haben, finde ich das Wichtigste für mich, eine Mannschaft einzuspielen, die Abläufe kennt, weil du triffst dich nicht so oft und es muss eine Achse geben oder es muss auf jeden Fall 1-2 Leader in der Mannschaft geben. Und ich finde, dass mit dem Trainer Julian Nagelsmann, ich war ja auch ein Fan davon, dass der die ganze Mannschaft übernimmt. Aber ich glaube, wie du schon sagst, es ist ein großer Unterschied, ob du ein Vereinstrainer, guter Vereinstrainer bist, oder ob du Nationaltrainer bist, weil du hast ganz andere Themen in der Nationalmannschaft. Du siehst dich nicht so oft, du kannst da nicht so viele Sachen dem beibringen oder einspielen. Und das sind ja wohl die Sachen, die Nagelsmann bei seinen Vereinen Vereinen immer so gemacht hat, dass er immer so ein Typ war, der viele Ideen hatte und das im Verein ja auch gut geklappt hat, weil er halt seine Spieler jeden Tag gesehen hat. Aber ich finde, das Wichtigste ist, ja, wie du schon sagst, so vielleicht der Kumpel, vielleicht muss es auch ein Schleifer sein für diese Mannschaft. Ich glaube, das Kumpeltyp hat mit Hansi Flick, haben sie ja schon probiert, hat irgendwie nicht funktioniert, weil der ja genau das bei den Bayern eigentlich war. Ich finde einfach, das Wichtigste ist, du musst eine Mannschaft einspielen, sagen wir mal 1 bis 13, 1 bis 14, 15, die immer spielen und sich auch dadurch kennenlernen auf dem Platz. Und du brauchst natürlich eine Hierarchie in der Mannschaft. Du brauchst jemanden, der vorangeht. Und ich bin da komplett bei dir. Ich sehe da, ich glaube, die einzigen 2 Spielertypen oder 3 vielleicht, die es hergeben würden, wären ein Joe Kimmich, ein Leon Goretzka und ein Thomas Müller. Aber die sind entweder völlig außer Form oder vom Nagelsmann schon weggebügelt. Und von daher, also bis zum nächsten Jahr, also es ist ja nur noch ein halbes Jahr, wenn man überlegt, ne? Also das ist eigentlich ein Himmelsfahrtskommando. Das kann eigentlich nicht gut gehen nächstes Jahr.
Ja, und auch bei den Spielern da vielleicht ganz kurz. Also nicht nur der Trainer, sondern auch, ich hatte dann wirklich das Gefühl gehabt, Alter, da rennt ein Mats Hummels hinten rum. Waren wir nicht vor 3 Jahren schon mal so weit, dass wir dachten, Alter, Mats Hummels verliert in jedem Sprint mindestens 5 Meter. Und Tommy Müller ist ja wahrscheinlich auch nicht ohne Grund im Moment so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Ja, also, ja, aber klar, ich meine, guck mal, Jürgen Klinsmann, bestes Beispiel. Klinsi, ey, hat danach nie wieder was gerissen, irgendwie auf Vereinsebene, aber 2006 haben wir ihn alle abgefeiert, weil er anscheinend den richtigen Ton getroffen hat, ne?
Ja.
Jogi Löw könnte ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie beim Club irgendwie voll durchstartet, weil der halt auch so ein typischer Nationaltrainer drin ist. So, der zwischendurch dann die Gedanken macht und auch genau weiß, welche Knöpfe er drücken muss. Aber also Nagelsmann, je mehr man drüber nachdenkt, das wird eng.
Ja, jetzt haben wir erstmal ein bisschen, haben glaube ich alle ein bisschen Zeit und Ruhe drüber nachzudenken. Ich glaube, das nächste Mal ist wirklich, dass sie sich im März treffen, richtig?
Mhm.
Ja. Das ist so richtig.
Anfang März gehen die Holländer wohl, also das ist wohl durchgesickert, dass sie da gegen die Holländer spielen.
Ach du liebe Zeit. Ja. Ach du liebe Zeit. Das ist der Wegweiser. Wo spielen die? Weißt du das?
Wahrscheinlich nee, also Amsterdam. Ist offiziell auch noch nicht festgelegt, aber der holländische Nationaltrainer hat sich wohl in der Pressekonferenz verplappert.
Mhm. Also, sollte geheim gehalten werden.
Ja, genau.
Naja, mal gucken, wie es weitergeht. Wir haben, glaube ich, hier unseren Teil zugetan und alles besprochen. Wir sollten nur noch am Schluss einmal besprechen. Es gab ein paar Zuschriften. Wir haben ja letzte Woche den Bundesnagi ausgerufen, weil wir gesagt haben, unser Julian Nagelsmann braucht einen Spitznamen. Habe ich die Zuschrift natürlich von unserem Number-One-Fan, ja, Manu, gekriegt, der gesagt hat, er hätte sich im Fitti fast in die Hose gepinkelt vor Lachen. Da Shoutout, ne? Also das wollen wir natürlich nicht provozieren, aber spricht ja auch dann für den Spitznamen. Wir haben auch andere Zuschriften gekriegt, die das sehr gut fanden. Sollten wir drüber nachdenken, vielleicht ein T-Shirt zu machen. Ja, also vielleicht jetzt doch dann die Stimme, also Tausch von Trainer ist eigentlich ausgeschlossen. Ja. Dass wir sowas machen, ein Herz für Bundesnagi oder sowas. We love Bundesnagi.
Und dann wirklich so ein Hamster vorne drauf auf das
T-Shirt. Ein Hamster? Du bist direkt bei einem Hamster. Es gab doch von der Commerzbank, gab es mal den Goldi. Sollten wir vielleicht ein Hamster, ein Herz, aber das kriegt doch keiner zusammen. Einfach nur so Herz, weißt du, so, es gab doch mal so eine Aktion von der Bild-Zeitung, ein Herz für Kinder, gibt es ja immer noch.
Ja.
Ein Herz für Nagi.
Ein Herz für Nagi, ja. Das ist gut.
Ja, geben wir euch nächste Woche mal ein Update, vielleicht bei uns dann im Shop. Könnt ihr auch weiterhin, gibt es immer noch, auf dersportsmann.de. Gibt es ein paar schicke Sportsmann-Klamotten. Dann vielleicht ab nächste Woche auch ein Herz für Nagi. Ich glaube, wir sollten ihn einfach supporten jetzt. Wir sollten hier einfach zusammenrotten und sagen, er ist halt ein Schlaue und der kriegt es schon hin. Der muss nur ein
Schlaue.
Vor allem nach der Nummer jetzt, nach den beiden Spielen, meinst du, der macht jetzt erstmal so 6 Monate All-Inkel-Urlaub irgendwo? Schön auf den Kanaren oder so.
Nee, der ist weiter weg. So Südostasien oder sowas. Bali. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher ist der gerade auf Bali irgendwo. Und tüftelt an neuen abkippenden diagonal pressenden Achtern oder ja, so. Ja,
genau.
Wir brauchen irgendwas Neues. Also könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, würdet ihr euch, hättet ihr Bock an ein Herz für Nagi-Shirt, ja?
Bundesnagi muss drauf,
Meinst du Bundesnagi?
Bundesnagi ist einfach besser.
Oder einfach nur ein Bundesnagi. Also es gibt wir können ja eins machen, ein Herz für Nagi und eins mit Bundesnagi. Dann auch so schön schwarz-rot-goldener Schritt, oder? So richtig cheesy.
Abschließend, wie fanden wir eigentlich die Trainingsanzüge? Das war wahrscheinlich das Beste von dem ganzen, von den ganzen Spielen, ne?
Ja, geil.
Ja, ich fand, die waren nicht so richtig originalgetreu nachgemacht. Irgendwie. Die waren zu, zu schick. War das eigentlich die Jacke, die Puff Daddy damals auf dem Dunk
gekommen hat? Ja, das waren die.
Nee, eigentlich schon ganz geil, muss ich schon sagen. Ich habe auch schon die Preise gecheckt und habe schon einen Warenkorb. Aber
dreistellig, ja.
Ja, ist nicht ganz leicht, aber dieses Trikot ist auch einfach so hässlich.
Ja.
Also mit diesem schwarzen Block, das sieht einfach aus wie bei Pro Evo 4. Es ist einfach, das ist eine Vollkatastrophe. Also das als Heimtrikot bei einer EM auch nicht so, einfach nicht, warum nicht einfach komplett weiß? Warum so komische Zahlen auch hinten drauf? Die Ziffern geben mir auch. Das passt alles nicht zusammen, aber ein Herz zur Bundesliga jetzt.
Hey, und
ich muss mich umstellen.
U17, ne? Seid ihr dabei? Ich habe bei der Arbeit nebenbei gestreamt.
Das ist jetzt 9:20 Uhr morgen.
9:20 Uhr morgen, okay, geil.
Gegen wen jetzt?
Gegen die Gauchos, oder?
Ja, Gauchos wieder.
Halbfinale. Die
sind überall.
Ja. Olay.
Aber es hat mir schon mal gut gefallen, die deutschen Tugenden waren wieder da. Die Spanier machen das komplette Spiel. Wir gehen gleich 5-mal aufs Tor und machen ein Tor. Da kommt wieder eine Generation, mit der kann ich mich identifizieren.
Können die nicht schon nächstes Jahr spielen?
Ja, bitte.
Direkt 1:1 übernehmen, ey.
Ja.
Auf jeden Fall, der Trend ist ja da. Timo, du hast auch gesagt, bei Mailand, nee, 14-Jähriger so ungefähr, gefühlt.
Ja, ja.
Naja, ich habe noch eine Idee, wer es machen könnte.
Und können wir vielleicht nochmal dazu sagen, vielleicht übernehmen wir auch gleich die Trainer, weil neben Christian Wück, der Cheftrainer ist, habe ich gesehen, ist als Co-Trainer dabei Jens Lewotny. Ja,
aber da seht ihr es doch. Die machen es richtig. Jens Lewotny als Co-Trainer, gewinnst du so ein Spiel dreckig 1-0. Das ist, du musst dir das wissen, was da ist. Von den Rumplern musst du dir reinholen. Wenn du die aktuelle Generation passt mit dem Rumpelfußball von damals, ja, wie die Spiele angegangen sind, dann werden die über Jahre unschlagbar sein.
Ja, Franz.
Ja, richtig. Ja. Ich hätte vielleicht noch eine Idee, wer es machen könnte. Wart's mal bitte ab, schaut's mal.
Aber wir haben uns das letzte Mal gesehen bei Trainertagen, wir haben uns ausgesprochen und jetzt sehen wir weiter.
Ja, sicherlich, ich habe ihn getroffen, letzte Mal. Ja.
Ganz kurz, bei stimmt. Google.
Ja, sag mal.
Bei Google, wenn du jetzt nur Wopni googelst.
Ja, meinst du rote Karte?
Es gibt immer diese Fragen, die dann automatisch kommen. Bei jetzt nur Wopni, wie viel Kreuzbandrisse hatte jetzt nur Wopni? Und das würde ich direkt an euch weitergeben. Wie viel hat er denn?
Ich gehe mit 4.
Boah, ich glaube 3.
4, Alter. Boah, 2 4. Links, 2 rechts.
Alles dabei. Schön symmetrisch, ist auch wichtig. Ja, nochmal auch von dieser Stelle aus gute Besserung an Dr. Felix Bricht, der sich als Schiedsrichter das Kreuzband gerissen hat.
War in seinem Rekordspiel, ne?
In seinem Rekordspiel. Ey, ja, sie sind sehr bitte, hört's auf. Ja.
Weil ist der Mann, der die Aufgabe, die er hat, erstmal erfüllt. Er ist in die Lage, Mannschaft zu motivieren. Er ist jetzt im Moment der Mann, der das ganze Mannschaft zusammenhält.
So ein Bäuschmann. Der Steppi, weißt du? Also nicht nur Steppi, aber der jemand, der, das, der die ganze Mannschaft zusammenhält. Ja.
Mhm.
Gut, Freunde. Genug vom Fußball. Ja. Jetzt. Es ist soweit. Ja, ich hatte sämtliche Timer hier im Haushalt gestellt auf den 28.11. Die große Amazon Prime-Doku über Jan Ullrich erscheint morgen. Er ist omnipräsent, er ist überall zu hören. Er hat es quasi, hat es wieder geschafft, aus den, ja, also quasi, wenn man allem so glaubt, wirklich zum Tod von der Schippe zu springen, ist er auf einmal wieder da. Und das müssen wir natürlich einmal feiern.
Ich habe gerade gelesen, wie viele Zigaretten am Tag geraucht hat.
Ja, damit sollten wir vielleicht mal einsteigen. Das ist wirklich die absurdeste Geschichte. Es wurde ja wirklich. Es wurde ja wirklich kolportiert. Das, also es war ja so im. Man hat es ja nicht geglaubt, ja, dass es wirklich so ist. Aber tatsächlich einige Podcasts, wo er jetzt schon zu Gast ist, Hotel Matze, gibt es ja auch schon so einen Interview-Podcast, immer sehr angenehm. Und in diesem Podcast bestätigt Jan Ullrich, dass er an einem Tag 700 bis 900 Zigaretten geraucht hat. An einem Tag.
5 Kippen gleichzeitig im Mund.
9.
Ja, pass auf.
Ja, jetzt
es, gab eine, es gab eine bestimmte Technik.
Ja, Thorsten, war uns doch mal ein. Ich kannte die auch noch nicht.
Weil, wenn du nur einen Tag Zeit hast für so viel, da kommst du natürlich dann in Schwierigkeiten. Und deswegen musst du effizient denken. Mhm. Und hat dann immer 9 Zigaretten praktisch zusammengepackt, so einen Kreis drum gemacht.
So ein Gummiband.
Genau, so ein Gummiband. Ja. Und dann hat er immer schön 9 Kippen auf einmal. Und da hat er gesagt, irgendwie der waren irgendwie diese 900 Zigaretten waren irgendwie auf so einem ewig langen Tisch verteilt. Und dann hat er angefangen und so nach 16 Stunden waren die weg.
Alter.
Das ist so brutal.
Und es waren halt irgendwie 100 von diesen Bündeln da und die hat er einfach alle weggeraucht.
Und dass er wirklich teilweise so Kalle Grabowski-mäßig so in einem Zug das Ding dann runtergezogen hat. Also.
Ja, das ist ja auch das Abgefahrene. Also der hat gesagt, es war ihm halt so langweilig, eine zu rauchen, weil der hat die quasi direkt in die Lunge gezogen. Also nicht in den Mund und dann, ja.
Alter.
Und dann natürlich bei dem Lungenvolumen ist das Ding weg. Ja.
Das harte Training hat sich gelohnt, ey.
Das harte Training hat sich gelohnt, aber da sagt er auch so, also fragt er sich wirklich auch, wie er das überleben konnte. Ja, das ist wirklich die Frage, die sie öfter stellt. Aber er hat sagt so, jetzt mittlerweile aus Spaß, damals in diesem legendären Mallorca-Video ja sagt, ich bin Weltmeister im Rauchen, ja. Also anscheinend stimmt das und ist ihm hochgradig peinlich, aber auf der anderen Seite ist da wohl auch einiges Wahres dran. Und spannend, ne, wenn wir jetzt, ich würde sagen, wir wollen auf jeden Fall nochmal zurückblicken, aber das Krasseste, was ich bis jetzt, also ich habe mir die Folge eben noch zu Ende angehört, ich habe das erste Mal das Gefühl, ja, oder das war so eine Erkenntnis, die ich hatte, dass man wirklich ihm zuhört, also dass dadurch, dass er jetzt wirklich, also dass er jetzt alles rauslässt, ja, und nichts mehr zurückhalten musste, habe ich es erstmal gefühlt, das ist wirklich der wahre Jan Ullrich. Ich finde es so krass. Also, das kam mir irgendwie so nach einer Zeit, dass der halt einfach so ins Plaudern kam und das früher ja nie konnte, weil der musste jedes Wort, was er gesagt hat, irgendwie auf der Goldwaage legen und hat, glaube ich, die ganze Zeit immer so einen Filter drüber laufen lassen. Armstrong ja auch, aber hat das, glaube ich, das notorische Lügen einfach in der DNA und das ist halt, Ullrich beschreibt sich immer so als Herzensmensch. Das ist, glaube ich, es geht ihm halt total zuwider, halt nicht die Wahrheit zu sagen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging oder was ihr so gesehen habt, aber das war, oder gehört habt auch, das war schon abgefahren. Also, dass der dann, glaube ich, manchmal auch vergessen hat, dass er in so einem Gespräch ist, das auch mitgeschnitten wird. Und ich dachte so, krass, okay, der hat auch irgendwie Humor und er lacht und er hat irgendwie. Ich glaube, der musste hat so viel in sich reingepresst. Das fand ich jetzt, das, was ich da gehört habe, schon echt erwähnenswert.
Ja, und das Ding ist, also kann ich dir nur zustimmen, dass das wirklich mal authentisch rüberkommt, weil früher wusste man auch nie so genau, wer da jetzt vor einem steht, wenn man da beim Interview zugeschaut hat. Aber das Ding ist, es geht ja jetzt auch gar nicht darum, dass er Doping gesteht. Das ist ja alles bekannt und alle wissen es im Grunde. Klar, er spricht es jetzt zum ersten Mal aus, das ist schon besonders, aber was einen ja viel mehr beschäftigt, ist, dass man halt dieses Comeback von diesem Menschen einfach miterlebt, der halt wirklich den Pantani oder kurz davor war, den Pantani zu machen. Und was meinst du, was dann in Deutschland los gewesen wäre, wenn der irgendwann aus der Finca rausgetragen worden wäre? Mhm. Also das wäre schon auch ziemlich krass gewesen und es war ja wohl ziemlich nah dran. Und dass man das jetzt so mitkriegt und Herzensmensch, also es geht in beide Richtungen, also viele Fans, die ihm dann irgendwie auch auf der Straße irgendwie zurufen, so Ulle und so, ne, das ist ja auch, weil man diese ganze Story mitgemacht hat. Also man war bei den Höhen dabei, man war dann bei den Tiefen dabei und hatte immer so gedacht, so, okay, jetzt gibt's wieder Jan-Ulrich-News, irgendwelche Gossip-News und man will gar nicht wissen, was er jetzt schon wieder angestellt hat. Und dass man das jetzt so mitkriegt, dass er da einigermaßen gesettelt ist, das ist ja eigentlich das Besondere. So, und ich glaube, also jetzt gerade bei diesem Hotel Matze, das ist ja so, so weiß nicht, kurz vor Therapiesitzung, dass er da auch irgendwie von seinem Vater spricht und dass er auch so total reflektiert und auch sich erklären kann, warum er die letzten Jahre so abgedriftet ist. Das ist schon...
Der muss ja eigentlich kaum Fragen stellen. Das sprudelt ja einfach nur so aus dem Raus.
Beziehungsweise zwischendurch kriegt er ja Fragen gestellt, aber er geht gar nicht drauf ein. Er redet einfach weiter. Also er ist richtig im Flow. Und
ja, das ist Wahnsinn. Ja, das ist... ja, es ist einfach irgendwie auch schön, dass er anscheinend aktuell so die Kurve gekriegt hat und das waren ja diese ganzen Stories, die man gehört hat. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe, mitbekommen, dass bei mir im Tennisverein einer der Polizisten spielt. Also da habe ich dann so am Tisch gehört und habe ihn dann natürlich direkt darauf angesprochen, der Jan Ulrich damals aus dem Hotelzimmer geholt hat, da in Frankfurt. Also, hat er gemeint, da sind die mit 8 Leuten reingegangen und der war quasi, weil der halt einfach so eine Energie und so eine Urgewalt hat, die haben den kaum mit 8 Leuten fast nicht gebändigt bekommen. Und er sagt, der ist, glaube ich, ein erfahrener Polizist, hat gesagt, er hat selten in seinem Leben jemanden gesehen, der so fertig war, dass der, als er wirklich sagt, dass der noch vor einem Leben stand, das war unglaublich, ja. Und umso schöner, dass das jetzt, dass jetzt irgendwie in diese Richtung geht und Wahnsinn auch, was für eine Resonanz das ja anscheinend auch hat. Ne? Also sonst würden ja die ganzen Medien nicht drüber berichten, wenn sie nicht wüssten, was das immer noch für ein Star ist, ja, und wie interessiert die Menschen daran sind. Aber das kommt natürlich auch nicht von ungefähr, also back to 1996, würde ich fast schon sagen. Ich weiß noch, schwarz-weißer Fernseher bei meinen Eltern unterm Dach oben, also wir hatten nämlich sonst keinen anderen Fernseher, wirklich noch so gefühlt wie im Krieg, so ungefähr. Ja. Mit so einer Antenne, die oben drauf stand, wo dann auch manchmal der Empfang schlecht war. Und dann komplett Tour de France verliebt und Jan Ulrich verliebt, Schock verliebt. 96 ist er dann Zweiter geworden. Hätte das Ding wahrscheinlich auch gewinnen können. Bjarne Ries gewinnt die Tour und ist komplett im Tourfieber. Habt ihr da auch so Erinnerungen dran an diesen Moment oder war es dann auch 97? Wie war das bei euch?
Nee, Tino, du warst ja 96 schon so Mitte 20.
Ja.
Ja, genau. Das ist so viel älter als wir.
Ja, ich bin, natürlich habe ich da Erinnerung dran. Ich habe die Tour ja schon immer unbewusst geguckt. Also wir waren früher Sommer im Frankreich-Urlaub und ich kann mich noch erinnern, wie ich als kleines Kind immer dann vor den Bistros stehen geblieben ist, weil da überall die Tour de France lief. Mir das angeguckt habe, aber ich glaube so 96 war schon die erste Tour, die man bewusst so geguckt hat und ich muss sagen, ich war ja nie ein Jan-Ulrich-Fan, also ich war auch am Anfang immer Bjarne Ries-Fan, also das zieht sich irgendwie so durch meine Sportkarriere, dass ich immer gegen die guten Deutschen irgendwie war, also ich war nachher auch Lance-Fan, ich war Formel 1 von Mika Häkkinen.
Was ist Häkkinen-Fan, Alter?
Ja, doch, ich war Mika Häkkinen-Fan. Doch, ich war immer gegen Schumi.
David Coulthard.
Dann über David Coulthard.
Nee, ich war Mika Häkkinen, weil Schummi war für mich... das zieht sich durch meine
Vita.
Sport-Vita. Und von daher, ich war also wirklich, ich habe Bjarne Ries zugejubelt. Aber das war so natürlich, also 96 war die erste Tour, bei der es mich irgendwie so erwischt hat. Und seitdem, glaube ich, habe ich auch keine Tour mehr verpasst.
Ja, das geht mir eh nicht. Also das war 96, wobei 96 eher noch so vage Erinnerungen, so von wegen, okay, da ist irgendwas, da ist einer, der wohl richtig gut ist. Ich meine, jeder hat, der 5 Minuten vorm Fernseher saß, wusste, okay, das ist einfach das krasseste Talent irgendwie. Und wenn man es jetzt auch im Nachhinein dann die Szenen anschaut, wie er dann die Lücken zugefahren ist, also wenn dann Wierenc oder so oder Pantani am Berg geht und er so richtig hinterher springt, was ja später nicht mehr so, wo er einfach nur so im großen Blatt irgendwie da hochgeackert ist, aber da war der ja noch richtig dynamisch irgendwie. Das weiße Trikot, das weiß ich noch auf jeden Fall.
Ja.
Bester Jungprofi. Und dann 97 habe ich auch gar nicht so auf dem Schirm. Meine erste war dann die 98er, die ich dann so richtig bewusst verfolgt habe. Und ich glaube, Karl, du warst ja am nächsten dran von uns, ne? Warst du nicht sogar dann vor Ort? Oder liege ich jetzt gerade falsch?
Ja, ich war schon so die C97.
Ja, guck mal hier.
Ja, eins, wirklich ein krasses Moment irgendwie. Da, wenn der halt da vorbeigefahren ist mit diesem komischen Helm, wenn man sich das im Nachhinein nochmal anguckt, mit so USA, also irgendwie so ein ganz komisches Design. Tatsächlich die Flasche von Erik Zabel hinter mir, so ein Typ, der so 2 Meter groß war, einfach voll am Kopf geworfen worden ist, so eine Nase aufgeplatzt. Aber da war ich war komplett gehypt. Ich habe dann auch so mit meinen Grundschulfreunden, war es noch Grundschule, ja, schon, haben wir so ein Tour de France veranstaltet bei uns im Dorf. Mit Zeitfahren, Bergetappe und Sprintetappe.
Geil.
Und haben dann auf so einer Straße, das ist so eine Panzerstraße bei uns, die so läuft, so parallel zur Bundesstraße. Haben wir wirklich so mit Kreide, so dieses Fiat, war ein Sponsor, so auf die Straße gemalt und so Schilder gebaut. Ich komplett im Fieber gewesen. Das war schon, ja, im Nachhinein auch, ich, keine Ahnung, ich gucke mir bestimmt 10-mal im Jahr irgendwie die Etappe nach Andorra an. Und das Verrückte ist ja auch, das sagen ja heute noch, es gab eine Folge vom Podcast von Lance Armstrong, da ist ja George Hincapie auch häufiger ein Teil davon, der ja lange Helfer war von Armstrong. Der sagt, so in seiner Erinnerung ist das die allerschwerste Etappe, die er jemals gefahren ist. Die hatte irgendwie auch 250 Kilometer, war die ja lang.
Ich habe vorhin nochmal geguckt, knapp 250 Kilometer und er hatte eine Siegerzeit von 7 Stunden 45, also fast 8 Stunden als Sieger.
Das, ja. Und dann halt nach wirklich höchste Kategorie nach Andorra Arcalis, aber vorher auch schon so, also nur Berge gefahren. Und ich finde so im Nachhinein, wenn man sich das anschaut, ich habe selten eine Etappe gesehen, wo jemand so spielerisch irgendwie vorher auch einfach hinterherfährt. Also das war wirklich Prime Ulle, ja. Weiß man ja auch natürlich, mit was da irgendwie nachgeholfen wurde, aber er sagte auch zu Recht, ich glaube, da war er nicht der Einzige, sondern es
Jeder.
war wahrscheinlich jeder, weil es eben noch nicht, EPO noch nicht nachweisbar war. Aber das war schon, und auch der Hype so, ich weiß noch so, mein Vater hat mir erzählt in der Arbeit, dass die, das gab es ja sonst nur bei Fußballspielen, ja, oder bei ausgesuchten Formel-1-Rennen, wenn überhaupt, dass die dann nachmittags wirklich kurz aufgehört haben zu arbeiten und sind in irgendeine Bar gegangen, um dann die Bergetappe, also die Ankunft zu gucken, ne? So eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann wieder arbeiten gegangen sind. Ja, das war einfach kompletter Straßenfeger zu der
Und
Zeit.
man wusste immer so, ab 15 Uhr rum wird es ernst, 15, 15:30 musste rein, weil dann kommt bald der Schlussanstieg und das war im Sommer, war das gesetzt.
Ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe ja wirklich dann Etappen komplett geguckt, ja.
Ja,
Also
5 Stunden, 6 Stunden.
Grüße an Kolja, Freund des Hauses. Ich bin immer zu dem gefahren. Pfanne Eistee, 2 Liter, wir haben es ja schon abgefeiert, gerne den
So.
Grünen oder auch den Kirsch. Und dann haben wir einfach ab, ich meine, das war Hochsommer. Alle waren irgendwie im Freibad, du warst irgendwie, egal auch später noch, keine Ahnung, irgendwie Teenager waren. Und alle haben sich im Freibad gebräunt und wir haben diese Etappe von vorne bis hinten. Ich kannte jeden Fahrer. Es war wirklich, aber es war trotzdem keine Zeitverschwendung. Es war einfach nur, man war Teil irgendwie von einem Großen und hat einfach das, also wenn ich für irgendwas mal so richtig gehypt war, muss ich echt sagen, war das am Ende so der Radsport. Ja. Und ich gucke es immer noch sau gerne und es hat mich diese ganze Doping-Enthüllung eigentlich nur eine kurze Zeit vielleicht mal davon abgehalten. Aber das ist schon immer noch was Besonderes.
Ja, 100 Pro. Also, ich habe mir vorhin habe ich mir die Andorra-Etappe noch mal 20 Minuten lang angeguckt. Das ist super krass. Und wir hatten ja letztens, zumindest bei uns im Chat, die kurze Diskussion, ob das nicht auch unter Martin Fenin Award fällt. Und wenn man sich anguckt, was da auch bei den Kommentaren schon los war, dass sie dann gesagt haben: Ey, der wird die nächsten 10 Jahre hier alles in Grund und Boden fahren. Und wenn man wusste, dass er praktisch nie wieder die Tour gewinnt, im Nachhinein, ist das nicht vielleicht wirklich so ein typischer Fenin, also bei allem, was er danach gewonnen hat, Vuelta, Olympia und so weiter, aber dass er dann wirklich schon da auf seinem Peak war, obwohl es gerade mal seine zweite Probe war.
Nein. Kein Feli-Move, kein Fall.
Das ist einfach viel zu krass. Also, er ist ja 6-mal Zweiter geworden.
Muss ich gerade sagen, der ist ja danach ja immer noch, also natürlich hat er sie nie wieder gewonnen, aber der hat ja wirklich die nächsten Jahre, also ja, war ja immer auf dem Podium und kein Martin Fehling.
Nein, okay.
Nee, vor allem, also wenn man sich jetzt auch seine Geschichte nochmal anhört, Martin Fehling, muss man ja auch sagen, der war ja auch irgendwann weg vom Fenster, da gab es ja auch Gerüchte über Alkohol und so weiter. Wer überhaupt Martin Fehling von euch kennt da draußen, googelt ihn gerne nochmal. Wir haben den Martin Fehling Award eingeführt, weil Martin Fehling sich bei der Eintracht damals einführte mit 3 Toren in Berlin, glaube ich.
Ja,
war ja dann aber da. den Hype nie wieder erfüllen konnte und dann wirklich so in der Versenkung verschwunden ist.
Jetzt Käfigkämpfer,
genau. Irgendwie auch mal vom Balkon gefallen, also wirklich ganz und da ist ja, das hätte Ulle auch passieren können, aber der hat sich halt immer so brutal zurückgekämpft, ja. Mhm. Und ich meine, er hat gegen Psychopathen auf dem Fahrrad verloren, ja, gegen Armstrong. Also, ja, also die, ich habe neulich auch mal die Armstrong-Doku jetzt auch nochmal geschaut, die von ESPN. Also Armstrong traue ich noch mehr zu, als das, was er zugegeben hat. Also der hat so viel Dreck am Stecken, der ist so berechnend, der Typ, das ist wirklich schon, also die ganzen Theorien, die es da noch gibt, dass der mal Motor im Fahrrad hat, ich traue dem Typ wirklich komplett alles zu.
Ja, das sagt ja auch Pevenasch in der Being Young Ulrich Doku, ja, genau. Dass er sagt, wir wollten nur das, was alle anderen machen, aber Armstrong, das war für ihn kein Toursieger, der hat irgendwas anderes gehabt und ich meine, was bleibt denn da noch? Also beim Doping haben sie ja alles probiert, also es muss irgendwas Technisches, irgendwas Mechanisches
gewesen. Ja, oder er hatte irgendeinen Deal, dass er höher gehen kann und Hämotokrit wird. Ja. Das ist, Tyler Hamilton sagt das in seinem Buch genauso. Also der sagt halt auch, der war dann irgendwie nochmal 3-4 Wochen ohne uns irgendwie in Italien bei Ferrari und dann kam er zurück und war einfach nochmal 20% besser als wir alle und wir dachten schon, wir hätten das gute Zeug. Also alles Spekulation, aber Martin Fehling Award auf keinen Fall, sondern eigentlich müssen wir noch einen neuen Award erfinden, weil sich von dem Zustand, in dem wir waren, wären wir, glaube ich, alle schon draufgegangen. Also ich habe das schon bei den Bildern gedacht, es kann nur der Typ überleben. Ja, ich glaube, ist wirklich einfach ein physisches eine Ausnahmeerscheinung. Das sagen ja auch alle, die gegen ihn gefahren sind. Ich bin einfach jetzt wahnsinnig gespannt auf die Dokumentation, die dann anläuft und natürlich auch auf alle, die da irgendwie zu Wort kommen. Und Thorsten, das bringt uns, glaube ich, mal zu deinen Sportsmännern und Schwachmännern, die du gerne hier noch präsentieren möchtest aus den vergangenen Jahren. Charaktere, die wir vielleicht vergessen haben, die wir vielleicht auch unterschiedlich betrachten. Wen hast du am Start?
Also auch sehr empfehlenswert die Biografie von Daniel Freebie. Die gibt es, glaube ich, bisher allerdings nur auf Englisch. Da gibt es auch so einige Anekdoten, habe ich vorhin auch mal geschaut. Also Martin Fehling, ich gebe euch recht, aber zum Beispiel kommt auch David Miller zu Wort, der auch sagt, im Feld wussten alle, Jan war die ultimative Rakete, die nie benutzt wurde. Thomas Decker sagt, alle wussten, der hat den größten Motor. Und dann diese ganzen Leute, die auch zu Wort kommen, also die früheren Trainer, die halt auch sagen, ey, allein von der Ästhetik her, der war fürs Radfahren geboren. Ja. Und dann sein Manager, Wolfgang Strohband, der BMW-Gebrauchtwagenhändler. Also wirklich großartig. Und ich bin auch gespannt, ob die dann alle dazu zu Wort kommen bei der Doku, ganz sicher. Und wenn man mal so Revue passieren lässt, also war ja schon eine besondere Zeit. Und ich habe mal so ein paar Vorschläge mitgebracht, wen man vielleicht als Sportsmann oder Schwachmann aus der Zeit, vor allem Ende 90er, Anfang 2000er, irgendwie mal auflisten könnte. Schwachmänner, fangen wir mal an. Was haltet ihr von Jürgen Ehmich?
Oh, die Jürgen, ey.
Der alte Steuerhinterzieher. Also einfach nur symptomatisch dafür, wie nah das damals war, die ARD, wie die sich gesonnt hat, ne, an der Ulle-Sonne und am Ende aber dann auch so draufgehauen hat, als es soweit war.
Boah, die Stimme gehört aber dazu irgendwie.
Ja, zu der Zeit. Ja, absolut. Aber auch gerne gesehen, weiß ich noch, so Anfang der 2000er Jahre im VIP-Bereich bei Frankfurt Lions hing der immer rum. Ich manchmal so Freikarten. Und Jürgen Ehmich war eigentlich immer da, schön am Buffet, vielleicht hat er zur Zeit da Abend gegessen und dann am nächsten Tag im Rebstockbad geduscht, weißt du, weil das Finanzamt hat er das abgedreht.
Okay, also er, dann wahrscheinlich auch Hagen Bosdorf im Nachhinein, gehört irgendwie dazu.
Ja, aber Hagen Bosdorf hat natürlich auch die die Doku über Ulle geschrieben. Das war schon alles extrem nah dran, muss man extrem schon sagen. Ja. Und auch, ich meine, die haben auch dann nicht mehr so richtig Schnitte gemacht, glaube ich. Also zumindest nicht mehr vor der Kamera. Ich glaube, die waren dann auch ein bisschen verbraucht. Aber gehören dazu, aber ja auch schon, es ist auf der Kippe.
Weil wenn es um die Berichterstattung geht, dann würde ich sagen, bei den Sportsmännern, also ich habe schon früher auch gern Eurosport geguckt, kann man nicht anders sagen, wenn dann da auch irgendwie Rudi Altig
Streit drüber, ja.
Am Start war. Aber dann bei der ARD natürlich Karl, deine Legende,
ja. Herbert Watterotte.
Herbert Watterott ist einfach der brutalste Typ. Ey.
Bester Mann.
Ja.
Wirklich absolut, vielleicht bei mir Top 1 sogar.
Da hat es ja auch ein bisschen, als er bei der ARD-Doku dann wahrscheinlich, also sah aus wie so ein Pflegeheim fast irgendwie und er ist schon richtig alt. Da, also ich musste kurz mal schlucken, weil ich dachte so, krass, Mann, das ist einfach Herbert fucking Watterott, ey.
Ja, immer häufig die einfach, also am schönsten eigentlich, wenn man sich die Etappe nochmal anguckt, 97, also die Bing-Jan-Ulrich-Doku auf der ARD ist ja auch einfach sensationell, muss man auch mal dazu sagen. Und das ist wirklich, glaube ich, die einzige Moment, wo er so richtig aus der Haut geht, ist, als Ulrich dann angreift in Andorra. Mhm. Und der wirklich so lacht, so das ist wirklich so ein anerkennendes Lachen. Wirklich, das ist das Maximum gewesen. Aber immer so, der war so staatsmännisch, der hatte irgendwie sowas an sich, und hat statt womöglich, hat immer wohlmöglich gesagt. Immer noch ein Highlight, das ist für mich der absolute Sportsmann.
Okay, gehen wir wieder auf die andere Seite, bei den Schwachmännern. Ist schon angeklungen, Rudi Pevenage. Okay, ich meine, hat vielleicht auch seine Verdienste und hat da auch so beigetragen, dass er am Ende doch eine ganz gute Karriere hatte, Ulle. Aber allein, dass er zum Beispiel gesagt hat, 2003, als Armstrong gestürzt ist, Ulle, fahr und jetzt hol dir die Tour. Das war ja so sein Impuls. Reiner Schwachmann.
Ja, er hat wirklich in der ganzen Zeit, aus meiner Sicht, hat er eine gute Idee gehabt. Das war vor dem Zeitfahren Cup Découvert 2003, dass Ulle dann haushoch gewonnen hat. Hat er einen Radladen gemietet, der klimatisiert war. Und da hat Ulle sich warm gefahren und war halt nicht überhitzt und hat deshalb wahrscheinlich so einen Vorsprung rausfahren können. Ist aber wirklich das einzige Ding im Nachhinein, wo der taktisch irgendwas Schlaues gemacht hat. Alles andere, also wenn man den Armstrong-Podcast hört, was die Geschichte immer wieder rausgeholt wird, ist, dass das Team von Armstrong, US Postal, wusste, dass Pevenage die abhört. Und diese ganze Geschichte da for the look in Alpe d'Huez, wo er sich hat zurückfallen lassen, Armstrong, wussten die, dass er zuhört. Ja, und haben dann die ganze Zeit haben es auch auf Spanisch nochmal wiederholt, dass Armstrong halt einen schlechten Tag hat. Und Pevenage hat das Ding halt komplett gefressen und hat halt seinen Jungs gesagt, ey, fahrt, Armstrong hat einen schlechten Tag, geht alles. Ja, und dann haben sie die Rest ist History. Ja. Aber ich glaube, er wurde einfach von Brunel und US Postal dann schon häufiger hinters Licht geführt. Also ja, schon eher so schwach, Mensch. Also, die Beziehung zu Ulrich ist mir auch nicht so ganz klar an
der Stelle. Ich finde, der hat sich so ein bisschen entwickelt. Also ich glaube, also damals fand ich ihn eigentlich ganz cool, so zu der Zeit, aber nach dem, was man jetzt alles so über ihn gehört hat, ist es, also vielleicht vom Sportsmann zum Schwachmann die Entwicklung von ihm.
Ja,
wäre, glaube ich, auch so. Also ich glaube, was man vielleicht nicht unterschätzen darf, ist vielleicht so die Vaterrolle, die er dann bei Ulle hatte und vielleicht dann auch dafür gesorgt, dass Ulle halt nicht komplett abgeschmiert ist. Aber ich kenne auch, Shoutout an Klaus, kennt ihr ja auch, der hat in der Zeit damals in der Sport1-Redaktion gearbeitet, hat er mir erzählt und Rudi konnte immer anrufen. Also hat immer alles erzählt.
Ein Mann des Volks.
Ein Mann des Volks und das ist ja am Schluss dann auch Ulrich zum Verhängnis geworden, dass nach dem Sieg beim Giro 2006 im Zeitversieg Pevenage quasi einfach schnell mal Fuentes anrufen wollte. Und dann getrackt wurde und damit auch alles aufgeflogen. Also ja, leider so ein paar Fettnäpfchen getreten, deshalb ich bin unentschieden, ich weiß noch nicht.
Vor allem auf den Blutbeuteln ja stand Sohn des Rudi.
Ja.
Also,
ich oder
okay, da müssen wir
aber er hat natürlich auch extreme so Entertainment Potenzial und sein Buch ist auch ganz geil. Ja, also
gut.
Ich bin unentschieden.
Okay, dann machen wir mit einem weiter, der eindeutiger Sportsmann ist. Wenn man sich das Team anguckt, mein Lieblingshelfer, wahrscheinlich geht es euch ähnlich, Udo Bölz.
Ah, quäl dich.
Megatyp.
Ja.
Sportsmann, absolut durch und durch. Ja. Auch so in dieser Being Jan Ulrich Doku, er sagte, also der revidiert es gar nicht groß, ne? Der sagte, es war irgendwie so und durchgezogen und ja, der hat auch irgendwie, Der macht irgendwie einen mega sympathischen Eindruck. Der bietet ja auch so Radtouren an und so. Ich glaube, das ist ein stabiler Typ.
Und hat ihn damals durch die Vogesen gebracht, mit, wo er im Ziel reinkommt und dann irgendwie aus dem Mund blutet und denkst, Alter.
Wobei man ja auch sagen muss, ich glaube, Ulla hatte irgendwie 7 Minuten Vorsprung.
Aber hätte kurz sich hinlegen können. Und
dann ich glaube, eine halbe Stunde hätte er nicht verloren. Aber ja, der hat ihm auf jeden Fall vielleicht gut, man weiß nicht, beim Radsport. Also geht auch ein großer Teil, glaube ich, an ihn, ja.
Den bräuchte man in der Nationalmannschaft jetzt.
So ein Udo Bölz.
Ja. Ja, so ein Udo. Wo sind die Udos hin? Ja.
Wo auf der anderen Seite aber auch einer ist, den wir, glaube ich, sehr schnell durchwinken, bei den Schwachmännern. Symptomatisch für alle, die damals dann auch praktisch auf der Welle mit surfen wollten. Rudolf Scharping. Oh. Oh je. Es gab bei der Tour keine Kamera und wahrscheinlich kein Buffet, wo Rudolf Scharping nicht zugegen war. Und
ja. Chef der Bundesradfahrer, ja.
Und als der Dopingskandal dann war, auch einfach nie wieder gesehen worden. Ja.
Nie wieder.
Der war einfach komplett weg. Die ganze Zeit vorher die Nase reingehalten und dann war, wo ist denn Rudolf? Rudi, wo bist du dann? Absoluter Schwachmann, absolut.
Okay, dann gebe ich euch noch zwei. Und dann haben wir es nämlich Sportsmann Edelfan, Ole Edelfan, ich glaube, der auch, dem jetzt auch das Herz so ein bisschen aufgeht, wenn er jetzt da die ganzen Gespräche mitverfolgt. Manuel Andrack mit einer legendären Folge damals, als er für die Harald Schmidt Show genau in Alpen war und dann begleitet wurde und das alles gefilmt hat und da wirklich auch völlig verballert dann irgendwie irgendwo im Zelt morgens aufwacht und als Ole dann vorbeifährt, so richtig, ist mit ihm richtig durchgeht. Wenn ich das gucke, ich krieg Gänsehaut. Das ist unglaublich.
Das ist und so geil. Sogar 2003 gewesen, glaube ich, ne?
2003 war das genau. Und dann so, Ole, 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 Ole! Und,
komplett. Großartig. Ja, kommt auf jeden Fall, also alle Highlights nochmal in die Shownotes, sensationelle Folge.
Ja, und dann machen wir es rund mit dem letzten Schwachmann, geht auch schnell durch, Hein Verbrücken von der UCI.
Oh ja.
Dass der an Bargeldkoffern angenommen hat in seiner Karriere. Der war so shady, der Typ.
Aber das ist, also wenn es so ein Funktionärs-Ranking gäbe, ne, wo natürlich auch viele Fußballfunktionäre da sind, Hein Verbrücken, ich finde, ein Award könnte nach dem benannt werden, so der Hein Verbrücken des Jahres, geht so an den shadysten Sportfunktionär. Unglaublich.
Einen Verbrücken machen. Ja. Ich glaube, insgeheim hat Infantino bei ihm gelernt, wahrscheinlich.
Der war in der Verbrückenschule, ja.
Die Verbrückenschule, Alter. Funktionäre. Es gibt ja auch, also ist ja auch klar, dass der irgendwie, Armstrong sagt, er hätte es nicht gemacht, aber dass er auch ein paar Scheine da gelassen hat.
Locker.
Ja. Ich würde gerne noch ein paar Einschätzungen noch vielleicht zum Schluss zu ein paar Fahrern von euch haben. Mhm. Wie stand ihr denn eigentlich so immer zu Richard Virenque?
Sportsmann.
Ja, gell?
Eindeutig.
Eigentlich sehr positiv, genau, immer Spektakel. Aber bis dann Armstrong in seinem Podcast auch mal angefangen hat, dass der Kollege eigentlich nur für die Kamera fährt, immer Gockel, wenn so ein richtiger Gockel ist.
Aber traumhaft.
Ich fand den Jubel geil, wenn er durchs Ziel gefahren
den
ist.
Den Finger hoch.
Genau. Aber
boah, also für mich als Kind so war wegen dem war irgendwie so dieses gepunktete Trikot cool.
Stimmt.
Ja, der hat einfach
der hat Swag gehabt irgendwie.
Der hatte Swag,
genau. Ja, der hat Swag.
Mit dieser Spacing-Brille.
Ja. Seine geilen Kappe immer auf,
Ja, wenn überhaupt. Und dann hat er, und der hat einfach immer, da musst du mal drauf achten, der hat immer kurze Socken an. Das ist eigentlich volles No-Go beim Radfahren. Der hat immer nur so ganz kurze Socken angehabt. Also wie Rank eigentlich so 90-Swag gehabt, fand ich immer ganz
auf
geil eigentlich.
Jeden. Und der ist ja auch dabei, ne, bei der Doku.
Ja, okay, weiß ich gar nicht. Also ich bin mal und gespannt, wer da noch
auftaucht. Ich suche seit Jahren das Trikot von ihm,
Das Festina.
Ja, das Festina-Trikot. Das hätte ich so gern.
Gibt es jetzt, glaube ich, also
Throwbacks. Ja, so Remake,
meinst du so Punktetrikot, oder?
Ja, ein gepunktetes Festina-Trikot.
Oh, nein.
Das hätte ich so gern.
Das siehst du mal. Ist noch das Hängenblühen. Du warst eher der Virenque-Ultra. Virenque-Ultras, ey. Der passt auch zu dir vom Typ. Ja. Ja. Immer mal hier für die Kamera nochmal ein. Ich werde nie vergessen, als wir einmal rund um Frankfurt gefahren sind, Timo gemeint, hier ist jetzt Bergsprint. Ja. Ist er losgezogen. Ja klar, keiner hatte Chance mitzugehen. So lange, bis er halt nicht mehr konnte. Er hat gesagt, hier ist jetzt Zilin, ich habe Bergsprint gewonnen. Und also wie Rang-Style. Die Kamera auch nochmal gepostet und dann war der nicht mehr gesehen. Ja,
aber so hinten dann, zum Schluss nur noch hinten.
Ich hätte gerne ein Trikot vom Team Polti. Die fand ich auch immer geil, ja. Die Trikots. Luc Leblanc. Der war ein bisschen vor Ole, aber der war eigentlich so ein bisschen der Wegbereiter, finde ich auch, für wie rein.
Gelben Trikots, ne?
Ja, Mann. Oh. Ja. Erstes Team von Jörg Jörgsche übrigens. Dann noch, die ja auch so aus dieser Anfangszeit kommen. Also Pantani war natürlich auch schon immer geil, oder?
Ja, was sagt ihr? Ja, eindeutig.
Der Pirat, ja. Also allein mit dem Kopftuch auch.
Ja.
Aber ich habe noch ein Leckerli für euch. Okay. Santiago Botero.
Der hatte das gute Zeug. Der alte Kolumbianer, Alter.
Der tauchte immer wieder in so Vintage.
Medellin.
Hat ja auch mal das Bergtrikot gewonnen, als Virenque gesperrt war.
Ja.
Und war eigentlich immer so ein bisschen zu schwer, glaube ich, als Bergfahrer und hatte Gänge drauf. Das müsst ihr euch mal angucken. Und dann aber immer im Wiegetritt die Dinge hochgeprügelt. Also
ja, war auch Santiago, brutaler Zeitfahrer auch, glaube ich, ne?
Ja. Aber auch nachdem er bei Kelme war, dann haben sie auch bei T-Mobile nochmal ausprobiert. Da war dann auch irgendwie das Thema auch durch.
So zusammen mit Cadell Evans oder so, ja, genau.
Ja, war der Scheck auch zu groß. Also Botero auch, finde ich, auch ein großartiger Charakter aus der Zeit. Und natürlich als letztes, der auch bei Armstrong zum Beispiel sehr schlecht ankam, Iban Mayo.
Boah, ekelhafter Oscar-te. Typ. Ekelhaft.
Das waren immer diese Basken, ne, die immer völlig im Roten gedreht sind, vor allem wenn es in die Pyrenäen
keine
ging.
Keine Ahnung warum, aber allein schon die, nee.
Zubeldia.
Habe ich nicht gemacht,
ja. Leiseka und Iban Mayo.
Ja,
okay.
Also über Ketchup,
ja. Ivan Basso war natürlich also ein tragisches Ende, aber also.
Eigentlich stabiler Typ.
Ja.
Fand ich immer ganz geil. Auch fand ich auch sehr ästhetisch auf dem Rad, muss man sagen. Ist auch, war, glaube ich, auch war zumindest bei der Premiere der Doku dabei. Ich weiß gar nicht, ob der wahrscheinlich ist auch Teil davon. Also war ja dann am Schluss irgendwie dann noch der Herausforderer von. Vom Lenz.
Ja. Ich verwechsel ihn gerade. Nicht Basso, sondern Beloki. Beloki war ja das Ende. Dann, dass
Rot über Beloki, ja. Auf dieser 2003. Dieser Etappe, genau.
War das eigentlich, das war die geilste Tour, oder? Schon kann man sagen. Also 2003 mit den, mit den ganzen krassen Momenten, das war.
Ja, bis heute irgendwie finde ich schon unerreicht. Also da gibt's und da hoffe ich ein bisschen auf unsere Community oder muss nochmal einen anderen Weg finden. Es gibt da eine Eurosport-Dokumentation, die Ulle begleitet. Mhm. Aber bei YouTube gibt es, glaube ich, nur die ersten drei Teile oder so. Und so quasi am Schluss, wo es dann nochmal so richtig heiß wird, ist da nichts dabei. Die haben eine Kamera im Auto bei Pevenage und so.
Ach, Bianchi damals, ja. Da
Das ist geil. Ja. Aber da gibt es irgendwie, ich habe aber überall gesucht, das gibt es nicht mehr. Vielleicht, ne, das ist ja echt nochmal so ein absolutes zeithistorisches Dokument, was man vielleicht mal ausgraben könnte an der Stelle. Ich bitte darum, dass es irgendwo nochmal gefunden wird. Ja, Boys. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, was da so an gezeigt wird, auch was vielleicht nochmal revealed wird und ausgepackt wird. Ich glaube, viel mehr als das, was man bis jetzt mitbekommen hat, wird es wahrscheinlich nicht, aber einfach nochmal die Sicht auch von anderen zu hören. Du hast ja gesagt, es kommen ja einige drin vor, die Geschichte dann nochmal von außen bewerten, von Ulle und seinem Talent und wie sich das alles so dargestellt hat. Hat in diesem Podcast da bei Hotel Matze gesagt, es sind so ein paar Sachen wohl nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat, aber wir werden es sehen. Mhm. Wahrscheinlich binge ich das direkt morgen einfach durch und dann können wir nächste Woche drüber sprechen. Weil wir eben bei Ausrufen waren, vielleicht noch als letzter Punkt, was ich gelesen habe diese Woche war noch und nächste Woche vielleicht auch wieder ein bisschen Bundesliga, aber in Spanien hat sich jetzt etabliert, wenn viele Auswärtsfans
die Eintracht machen, ja.
Mitfahren, die Eintracht machen.
Ja, habe ich auch gelesen, das ist geil.
Hacer un Eintracht.
Ja.
Ach geil. Okay.
Ja, also ist was hängen geblieben für Generationen danach, nach dem Spiel in Barcelona, als die Eintracht quasi das Camp Nou
übernommen
infiltriert hat. Ja. Übernommen haben. hat es jetzt in die spanische Sprache gebracht, die Eintracht. Anderes Thema, ne? An Auswärtsfahrten läuft es gut, aber bei Heimspielen gibt es Ärger mit der Polizei. Schwierig, ja. Schwieriges Thema dann vielleicht nächste Woche.
Aber genau, zum Abschluss vielleicht Timo, ganz kurz, Erfurt gekapert oder?
Ah ja, richtig. Auswärtsfahrt.
Ja, Erfurt gegen Hertha 2.
Boah, an so einem schönen Novembernachmittag.
Boah, schön, ja. Also zum Glück VIP-Karten, also
ja, der
Herr natürlich. Und ich war ein bisschen enttäuscht, weil die letzten Spiele bei Hertha 2 noch Enis Benatira gespielt hat, der aber leider nicht im Kader war. Also da hätte ich mich drauf gefreut und da wäre ich auch nochmal unten in die Katakomben gegangen, hätte mir vielleicht das Trikot geholt von dem alten Straßenkicker. Aber schlechtes Spiel, schlechtes Wetter, ich konnte nichts trinken, weil ich Auto fahren musste. Essen war super und ich durfte auch mal auf den Rasen und in die Kabinen, die Kabinen mir mal angucken. Also war ein schöner Tag. Leider Erfurt 2-0 verloren gegen Hertha 2. Leichte Krise in Erfurt gerade, aber wird wieder besser.
Im Vergleich zu Wien Wiesbaden, wie schneidet es ab?
Also das,
du warst aber nicht so im Party-Modus unterwegs. Ne?
Ja, aber Erfurt war schon besser, muss ich sagen, obwohl es zwei Ligen Unterschied ist. Also gut, damals war es nur eine, weil Veni an der dritten Liga gespielt hat, aber also vom Essen und vom Ganzen drumherum ist natürlich auch was anderes. Veni ist jetzt nicht so die Fußballstadt und Erfurt ist ja total Traditionsmannschaft im Osten, in Thüringen. Mhm. Von daher, also ich würde sagen, jetzt von 5 Sternen kriegt Erfurt von mir 3 Sterne und Veni 2.
Was für ein Bier angeboten? So aus?
Radeberger gab es. Radeberger und Köstritzer. Also zwei Sorten Bier. Ich habe aber nur einen Radler getrunken und dann Paulaner Spezi hatten sie.
Also das ganz, ist ganz geil vorne.
Und Vita Cola.
Geil, im Osten, Alter.
Ja. Bist du einmal drüben, schon gibt es Vita Cola.
Ja.
nimmst uns nächstes Mal mit, dann
ja, übernehmen
das Mikrofon im Stadion für ein bisschen. Sonst du bist gefahren, da gibt es keine Ausfälle, das ist schade.
Keine Ausfälle. Ich war auch mit meiner Freundin da und
ja,
Schwiegervater in Spee, also von daher war es.
Pack die Geschichte ein, alles gut, essen wir
fertig,
lecker. Spiel war Tschunde. Okay, that's it, boys.
Yep.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, we are out, Vereinsheim schließt, ich muss auf jeden Fall noch die Ole fahren, die T-Mobile fahren, Telekom fahren, wieder rausholen, Fahrradschuhe polieren und dann morgen geht's los. Kleine Medienkritik dann nächste Woche. Ihr guckt wahrscheinlich auch rein. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Und dann eine schöne Champions League-Woche an alle. Timo, ich drücke die Daumen Mailand.
Ja.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Achso, eine Sache noch, ganz wichtig. Wir sind Basketball-Weltmeister.
Ah ja.
Ja, wir sind Basketball-Weltmeister.
gut, dass du noch drauf gekommen bist. Das war nämlich auch eine Bitte, dass die Folgen weiterhin damit eröffnet werden. Ja, Deutschland ist Basketball-Weltmeister. Tolo, danke nochmal.
Und Ole war sauber.
Ja, genau. Ja, wir eröffnen jetzt einfach immer diesen Podcast mit Deutschland ist Basketball-Weltmeister und wir schließen ihn ab sofort ab mit Ole war sauber.
So.
Bleibt sauber, Ole war sauber. Bussi, geht raus an euch.
Ciao, ciao.
Kette rechts. Ciao.
Sportsman. Sportsman. Sportsman.